Es gibt gigantische globale Mehrheiten für mehr Klimaschutz und es gibt ein gigantisches globales wirtschaftliches Interesse daran und geopolitisches Interesse daran, die Abhängigkeiten von solchen Staaten wie Russland, Saudi-Arabien und Katar zu beenden. Das sind ja alles keine sympathischen Herrscher, die da am Start sind. Ja, der eine zersägt Journalisten, der andere finanziert die Hamas, der dritte überfällt Nachbarländer. Und mittlerweile sind die USA jetzt auch kein sympathischer Nachbar mehr. Also ich glaube, dass die geopolitische Gesamtlage in massiver Weise dafür spricht, dass diese rapide Entwicklung beim Thema erneuerbare Elektrifizierung und jetzt eben Speicher, ja, die wachsen ja noch schneller als alles andere, dass die energiepolitische Landschaft sehr viel schneller verändern wird, als sich das viele vorstellen können.
Hallo und herzlich willkommen zu Petajoule, dem Podcast der österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Frederik Schäfer. Die globale Energiewende ist längst keine Vision mehr. In vielen Ländern ist sie technologisch und ökonomisch Realität. Gleichzeitig erleben wir, wie fossile Ressourcen weiterhin als geopolitisches Machtinstrument eingesetzt werden, bis hin zu Kriegen und zum Bruch des Völkerrechts. In dieser Spannung bewegt sich der aktuelle Energiediskurs. Zwischen einer global voranschreitenden Energiewende und jenen Kräften, die an der fossilen Ordnung festhalten. Darüber wollen wir heute sprechen. Zu Gast zwei profilierte Stimmen im Energiediskurs. Christian Stöcker, deutscher Kognitionspsychologe, Journalist, Buchautor. Hallo Christian.
Hallo.
Und Christoph Dollner-Gruber, Energieexperte, Stratege und nicht zuletzt Podcast-Moderator. Hallo Christoph.
Servus Frederik, hallo.
Starten wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Christian, bitte.
Ja, mein Hauptberuf ist Professor für digitale Kommunikation, Christian Stöcker, an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Also ich bilde Journalistinnen und Journalisten aus. Ich habe sehr lange beim Spiegel gearbeitet als Wissenschaft- und Technikjournalist, habe 5 Jahre lang das Ressort Netzwelt geleitet, bin, das hast du schon gesagt, von Haus aus eigentlich Psychologe, habe eine ganze Reihe von Büchern geschrieben. Das letzte heißt Männer, die die Welt verbrennen. Und handelt von den Netzwerken, die dafür sorgen, dass wir immer noch wahnsinnig viel Desinformation ausgesetzt sind, wenn es um mittlerweile nicht nur Klima, sondern auch energiepolitische Fragen geht.
Darüber wollen wir heute sprechen. Danke, Christian. Christoph, magst du auch ein paar Sätze über dich verlieren?
Ja, wahrscheinlich eh kein Unbekannter bei Petajoule, immer wieder moderierend unterwegs hier auch. Bei uns in der österreichischen Energieagentur zuständig für Strategie und Business Development. Ich mache allerlei Kommunikation und auch Projekte rund um die Themen Energiewende, immer wieder auch Beratung zu Energiepolitik für Ministerien, Unternehmen, sonstige Gebietskörperschaften. Freue mich, dass wir heute über dieses Thema sprechen.
Ich auch. Starten wir gleich rein. Es ist erst wenige Wochen her, dass die USA den venezolanischen Staatschef Nicolas Maduro entführten, um ihn in New York vor Gericht zu stellen. Die Relevanz der venezolanischen Ölreserven für dieses Vorgehen der US-Administration ist kein Geheimnis, wird auch nicht geheim gehalten. Was waren eure ersten Gedanken, als ihr die Bilder von Maduro in Handschellen mit verbundenen Augen gesehen habt, Christian?
Naja, also als allererstes denkt man natürlich, das ist neu, ja. Also diese Art von völkerrechtswidrigem Einsatz, also ich habe keinerlei Liebe für Nicolas Maduro, ja, ist ein verbrecherischer Diktator, der Todespatronen im Einsatz hatte. Aber dass Staatschefs vom Militär entführt und abtransportiert werden, das ist schon eine neue Qualität amerikanischer Außenpolitik. Und dann war es eigentlich vor allem, fand ich interessant zu sehen, dass ja bis dahin die ganze Zeit so getan wurde, als ginge es irgendwie um Drogen. Ja, es wurden ja immer diese Boote, die angeblich Drogen schmuggeln, auf offenem Meer versenkt, zum Teil dann auch noch die Opfer nochmal beschossen, wenn sie sich da an die Wrackteile klammern. Und in dem Moment, in dem Maduro dann entführt war, ging es nur noch um Öl. Und da waren die Drogen plötzlich gar kein Thema mehr. Also es war relativ klar, worum es der Regierung Trump eigentlich ging. Und dann das dritte Interessante war, dass die amerikanische Ölbranche in Wirklichkeit sehr verhalten auf das Thema reagiert hat, weil das venezolanische Öl ist halt von sehr sauer und minderer Qualität und die Infrastruktur ist marode und eigentlich hat keiner Lust, da so richtig Geld zu investieren. Also Trump ist sozusagen, liebt das Öl noch mehr als die amerikanische Ölindustrie.
Christoph?
Ja, ähnlich. Zuerst what the fuck, wie kann das passieren? Dann gut, doch kein lupenreiner Demokrat, um den es da geht. Und dann natürlich ist klar geworden, dass es um Öl geht. Interessant habe ich diese Komponente gefunden, dass, wie du sagst, Christian, das halt saures, schweres Öl ist, das in Venezuela gibt. Öl, das die USA selbst eigentlich gar nicht produzieren kann, weil es dort in den USA eher um Light Crude geht, also leichtere Fraktionen an Erdöl, und sie dieses Schweröl tatsächlich auch importieren müssen, um es in Raffinerien entlang der Südküste, vor allem an der Golfküste, zu verarbeiten. Ein interessanter Aspekt, der da vielleicht auch noch mit reinspielt, die unterschiedlichen Arten an Erdöl.
Ja. Dazu kommt, das muss man jetzt auch noch sagen, also es gibt ja einen Trump-Großspender, der vorher schon in Venezuela in Öl investiert hatte, bei dem die ganze Zeit klar war, dieses Investment lohnt sich erst dann, wenn die Sanktionen aufgehoben werden. Also dass der nicht vorher mal mit dem Präsidenten der USA telefoniert hat zu diesem Thema, halte ich für relativ unplausibel. Ja, also es ist eben ein weiteres Beispiel dafür, wie Regierung Trump mit der Macht des amerikanischen Militärs knallharte Interessenspolitik für einzelne Akteure, die alle Großspender sind, macht.
Der Ölpreis zeigt sich von den Geschehnissen in Venezuela und auch in Iran eher unbeeindruckt. Du sagst jetzt gerade, Christian, es geht da um einzelne Großspender. Schreibt die Trump-Administration darüber hinaus aber Öl auch noch eine geopolitische Rolle zu, die es eigentlich nicht mehr hat wie vor ein paar Jahrzehnten, geschweige denn 1973 und so weiter?
Naja, also sag mal so, es ist, natürlich hat Öl noch eine geopolitische Relevanz, ja, und nach wie vor ist es, wenn man sich nur die Stromerzeugung anguckt, selbst da sind fossile Brennstoffe immer noch, wenn man sich die Gesamterzeugungsmengen anguckt, weit, weit voraus. Klar ist, dass die Heritage Foundation und andere, die das Project 2025 geschrieben haben, da ist American Energy Dominance, also der Project 2025, der Masterplan, den Trump, obwohl er behauptet hat, er hat davon noch nie gehört, jetzt doch erstaunlich detailreich umsetzt. Da ist von American Energy Dominance sehr zentral die Rede. Und wenn die Heritage Foundation, die eben über viele Jahre maßgeblich von der Ölindustrie finanziert worden ist, von Energy Dominance redet, dann redet sie nicht von erneuerbaren Energien. Also, dass das ein strategisches Ziel dieser Regierung war, das war auch vor der Wahl schon für Leute, die sich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen, absolut kein Geheimnis. Dass Donald Trump immer noch ständig absoluten Unsinn über die Klimakrise erzählt, ja, und weiterhin behauptet, es ist ein Hoax und so weiter, völligen Unsinn über erneuerbare Energien erzählt die ganze Zeit, ist auch bekannt. Das ist also, ich glaube, so eine Mischung aus den strategischen Interessen amerikanischer Ölkonzerne und tatsächlich den persönlichen Animositäten und Überzeugungen dieses eben in vieler Hinsicht extrem schlecht informierten US-Präsidenten. Und ich glaube, das zeigt sich an dem Fall Venezuela auch ganz schön. Ja, also wie gesagt, Trump hat sich mehr über das venezolanische Öl gefreut als die amerikanische Ölindustrie. Und noch ein letzter Satz, also natürlich ist es so, ich denke, da kommen wir vielleicht noch hin, erneuerbare Energien und Speicher und Elektromobilität wachsen exponentiell, permanent. Die Ölindustrie weiß genau, dass ihre Tage gezählt sind. Die Frage ist, wie viele werden noch gezählt? Und im Moment gibt es da einen Überlebenskampf, der noch wahrscheinlich erschreckend lang dauern wird, aber dass es einen Überlebenskampf gibt, ist völlig klar, weil die Konkurrenz ist nicht nur sauber und geopolitisch unproblematisch, sondern sie ist halt auch billiger.
Also es geht um ein Produkt, bei dem es jetzt schon ein deutliches Überangebot gibt,
ja,
und dessen Nachfrage sich wohl in einem endgültigen Rückgang befindet. Ja. Christoph, welche Rolle spielt, dass es mittlerweile Alternativen gibt, gerade im Mobilitätsbereich?
Also dieses Überangebot, das du da ansprichst, das wird ja immer sehr schön kontrolliert auch. Ein offizielles Kartell, das es gibt im Ölbereich mit Drosselung der Produktion. Ja, mittlerweile gibt es die Alternativen und sie wachsen, wie Christian sagt, exponentiell. Jetzt global wirkt sich das noch nicht allzu stark aus, wenn man jetzt die ganze Welt nimmt. Der Ölverbrauch steigt trotzdem noch. Dazu ist die Durchdringung mit Elektromobilität wahrscheinlich noch zu gering, sind Benzin- und Dieselverbrenner doch noch zu dominant. Aber es gibt natürlich schon Vorboten, dass dieser Kampf zwischen Verbrennern und Elektromobilität beziehungsweise zwischen Öl- und strombasierten Fahrzeugen ausgefochten wird. Norwegen hat schon ein Drittel Elektroautos im Bestand und zeigt einen rückläufigen Ölverbrauch. Die IEA sagt, dass das auch in China schon sehr wahrscheinlich passiert. Nachfrage nach Fuels zurückgeht, ein Plateau erreicht hat, obwohl es dort natürlich schon noch starkes wirtschaftliches Wachstum geht, das den Ölverbrauch antreibt. Aber ein wichtiger Grund hierfür in China ist auf jeden Fall der starke Anstieg der Elektromobilität. Verbunden mit dem Umstand, dass man diese Technologie dominieren will und andererseits, dass man sich unabhängiger machen will von Importen, die es bei China im Ölbereich schon noch gibt.
Über die Chinesen sprechen wir heute auf jeden Fall auch noch. Bleiben wir noch kurz bei den USA und gehen vom Öl zum Gas. Dass die USA ihre wirtschaftliche sowie sicherheitspolitische Stärke auch als Druckmittel gegen uns Europäer einsetzen, ist ja mittlerweile ja genauso klar wie das deren Bestreben, fossile Energiedominanz zu erreichen. Christian hat es eben erwähnt und auch als Waffe einzusetzen. Nun kamen mehr als ein Viertel des Erdgases und fast 60% der europäischen LNG-Importe vergangenes Jahr aus den USA. Tendenz steigend. Ja, Studien prognostizieren, dass der Wert bis 2030 auf 80% klettern könnte. Ja, jetzt haben wir uns endlich von der russischen Erdgasabhängigkeit befreit. Müssen wir uns nun gegen eine neuerliche Abhängigkeit wappnen? Oder ist dieser Vergleich auch etwas krumm, weil man LNG-Anbieter ja deutlich leichter wechseln kann als bei Pipeline-Importen? Christoph, vielleicht als erstes.
Ja, ich meine, das US-LNG war sicher wichtig, um schnell mal ein Substitut für das wegfallende russische Gas zu haben. Überraschend kommt natürlich jetzt schon hinzu, dass die USA doch alte Allianzen und Regeln sehr schnell und auf nachhaltig zerstörerische Art und Weise über Bord wirft. Ob es jetzt um politische, wirtschaftliche oder auch persönliche Ziele von Trump geht, die damit erreicht werden wollen. Das hat also wieder eine sehr konkrete geopolitische Bedeutung bekommen. Du sagst, dass ein Viertel der Gasimporte kommt aktuell in Europa aus den USA. Und dazu muss man sagen, dass Europa generell den Großteil, also fast ausschließlich, seines Gases importiert. Also wir reden da von einer Importquote von 95% circa. Ein bisschen weniger, 90-95% in die EU-27 an Gasimporten. LNG ist prinzipiell flexibler. Ja, da geht es nicht um eine Pipeline, eine Rohrverbindung zwischen zwei Ländern, die man natürlich dann auch physikalisch leichter kappen kann. LNG braucht natürlich auch eine gewisse Infrastruktur, um es anlanden zu können. Die gibt es mittlerweile in Europa, ist prinzipiell flexibler. Das heißt, wir könnten im Falle eines Lieferstopps oder Exportstopps switchen auf andere Anbieter. Das wird natürlich den Preis nach oben schnellen lassen kurzfristig. Aber das Ding ist halt, dass Trump auch gerne mit diesen Secondary Sanctions spielt. Das heißt, potenziell jene bestraft, die uns dann aushelfen mit dem LNG als Ersatz für US-LNG. Und das macht es durchaus doch gefährlich oder gilt es mit zu bedenken, wenn wir danach trachten, insgesamt die Importabhängigkeiten bei Gas, Öl und auch Kohle reduzieren zu müssen. Ein sehr aktuelles Beispiel ist jetzt Mexiko. Mexiko schränkt jetzt offenbar Öllieferungen nach Kuba ein, nachdem sie Angst haben vor Vergeltungsmaßnahmen aus den USA. Die USA hat ja gesagt, dass Mexiko kein Öl mehr liefern soll an Kuba und das wäre im Endeffekt so eine Secondary Sanction, die dann zum Tragen kommt, die jetzt auch einen sehr aktuellen Präzedenzfall hat mit Mexiko, Kuba und den USA.
Christian, wie siehst du das? Gefahr der Abhängigkeit von US-LNG?
Ja, also Trump hat ja jetzt sogar als Teil dieses eines der zahlreichen Verhandlungsschleifen zum Thema Zölle einmal durchgesetzt, dass die EU sich bereit erklärt hat, in Anführungszeichen eine unglaublich gigantische Zahl, Menge von amerikanischem LNG zu importieren. Also das ist so viel, da reicht die ganze Flotte nicht dafür. Ja, es ist also völlig klar, dass das komplett grotesk ist. Aber da sieht man sozusagen, was die USA sich so vorstellen. Faktisch muss man sagen, also auch jetzt sind die USA nicht der größte Anbieter für Gas in Europa. Ja, da ist Norwegen liegt vorne und dann alle anderen sind alle zusammen auch immer noch deutlich mehr als die USA. Also ich nehme an, Katar spielt da sicher eine wichtige Rolle und andere Golfstaaten. Also es ist was anderes, Christoph hat ja schon gesagt, als wenn man eine Pipeline baut. Ne? Da ist die Flexibilität größer. Grundsätzlich muss man sagen, ich meine, man könnte es auch die neue Ehrlichkeit nennen. Ja? Also die USA sagen jetzt offen, dass sie als derzeit größte Fossilbrennstoff exportierende Nation der Welt vorhaben, das A als Machtinstrument einzusetzen und B andere Staaten zu erpressen, sich auch weiterhin als Kunden zur Verfügung zu stellen. Das alleine sollte für uns Anlass sein, das Ziel, uns von fossilen Brennstoffen unabhängig zu machen, umso nachhaltiger und zügiger zu verfolgen. Ja, also man muss auch ganz deutlich sagen, ich sage es mal ganz ungeschützt, also die gesamte Debatte, die in Deutschland stattgefunden hat zum Thema Wärmepumpe, ne, das ist ja wahrscheinlich in Österreich nicht ganz unbemerkt geblieben, und zum Thema sogenanntes Heizungsgesetz und so weiter, da ist mit sehr viel Desinformation operiert worden, da ist unfassbarer Blödsinn erzählt worden, es ist auch die Behauptung zum Beispiel, wir haben dann demnächst, mischen wir Wasserstoff ins Gas und damit reduzieren wir dann den CO2-Ausstoß. Also selbst wenn man das macht mit dem Mischen, de facto reduziert man den CO2-Ausstoß damit um 7%, wenn man es durchrechnet. Das ist einfach ein Witz, das kann man auch bleiben lassen, mehr oder weniger. Und dass wir insgesamt Gasheizung mit Wasserstoff betreiben, vollständig, das ist einfach absoluter Quatsch, weil dann bräuchte man ein zweites Gasnetz. Das wird ganz sicher auch nicht passieren. Aber all das wurde in der öffentlichen Diskussion munter immer wieder hin und her gespielt. Da haben sich politische Parteien dran beteiligt, in Deutschland namentlich die Union und die FDP. Und ganz, ganz, ganz vorne dabei war der Springer Verlag, dem die Welt und die Bild-Zeitung gehört und dessen größter Anteilseigner außerhalb von der Familie Springer und Matthias Döpfner, international größter Anteilseigner mit 35%. KKR war, Kravis Kohlberg Roberts, ein Private Equity Unternehmen, das gigantische Milliardeninvestitionen gerade nochmal frisch in LNG Assets gesteckt hatte. Also da wurde knallharte Interessenspolitik gemacht, um einen Absatzmarkt für dieses Produkt zu erhalten. Und ich denke, da muss man in Zukunft etwas wachsamer sein, ja. Und natürlich muss man die komplette energiepolitische, mobilitätspolitische Debatte immer auch durch diese Brille betrachten. Wie schnell reduzieren wir unsere geopolitischen Abhängigkeit von all den Staaten, die uns in Wirklichkeit im Zweifelsfall gar nicht so gewogen sind, von denen wir das kaufen müssen, zu denen jetzt leider im Moment auch die USA gehören, ja, was das Ganze natürlich noch ein bisschen dringlicher erscheinen lässt.
Diese Debatte rund um den Heizungshammer hat auch in Österreich natürlich dazu geführt. Wir haben das mitbekommen, dass eigentlich ein sehr progressives Gesetz, das damalige EWG, Erneuerbare Wärmegesetz, das ein Ausstiegsziel für Ölheizungen 2035 und Gasheizungen 2040 festgehalten hätte, mit entsprechenden Verpflichtungen zum Austausch und so weiter, wieder in den Boden gestampft wurde und dann im Endeffekt durch sehr großzügige Förderungen, aber keinen langfristig orientierten Rahmen mehr ersetzt worden ist. Also das hatte auch Auswirkungen auf Österreich, die Diskussion rund um den Heizungshammer.
Ja, das ist sozusagen das opportunistische Partizipieren an der Desinformation im Nachbarland. Ja? Also da muss man echt sagen, ich hoffe, dass mittlerweile auch noch ein paar Kolleginnen und Kollegen aus dem Journalismus irgendwie doch etwas wacher werden, was diese Themen angeht, weil, also man darf eben nicht unterschätzen, dass man es mit der über viele, viele, viele Jahre profitabelsten Branche der Welt zu tun hat, die seit 50 Jahren strategische Kommunikation übt, um ihr Geschäftsmodell am Leben zu erhalten und entsprechende Netzwerke hat und entsprechende Einflussmöglichkeiten. Und es ist nicht so, dass die jetzt damit aufgehört hätten, ja, nur da, weil sie nicht mehr den Klimawandel leugnen. Und das hat in Ländern, die überhaupt kein Interesse dran haben, weiter von fossilen Brennstoffen abhängig zu sein, unter Umständen halt politisch total fatale Auswirkungen. In Deutschland ist es mittlerweile immerhin so, dass jetzt tatsächlich mehr Wärmepumpen als Gasheizungen eingebaut werden. Ja, es kommt jetzt der ETS 2, haben sie jetzt auch noch ein Jahr vertagt, aber irgendwann wird der Gebäudesektor in den Emissionshandel einbezogen, wenn es nicht doch noch jemand kippt, das hoffen wir. Und auch jetzt schon schwankende Gaspreise sind für Leute, die mit einer Gasheizung ausgestattet sind, einfach sehr unangenehm. Und es ist klar, dass mittelfristig die Wärmepumpe einfach die günstigste Lösung ist. Und je weiter die Erneuerbaren ausgebaut werden und die Strompreise fallen damit, desto günstiger wird's. Also ich glaube, langsam haben es die Leute auch verstanden. Aber es ist schon noch mal, sind schon noch mal in Deutschland ein paar hunderttausend Gasheizungen und Ölheizungen verkauft worden auf diese Art und Weise, ne? Leider. Und das sind natürlich Investitionen, die Leute eigentlich jetzt die nächsten 20 Jahre gerne noch abschreiben möchten.
Also wirkmächtige, ja, Lobbyismus und Mythen, die gibt's im Wärmebereich natürlich gerade auch im Verkehr. Vielleicht mit ein paar Zahlen noch unterlegt. In Österreich stammten 2024 knapp 43% des Endenergieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen. Also 57% waren weiterhin fossilen Ursprungs. Im Strombereich lag der Anteil Erneuerbarer 2024 bereits bei über 90%. Auch ein sehr starkes Wasserkraftjahr. In der Wärme bei etwa 42%, im Verkehr nur bei rund 14%. Der Verkehr bleibt also das ja sektorale Sorgenkind, trotz E-Mobilitätszuwachs. Entsprechend machen Erdölprodukte auch nach wie vor etwa ein Drittel oder mit einem Drittel den größten Anteil im energetischen Endverbrauch aus. Warum ist bei uns, und das gilt ja für Österreich und Deutschland gleichermaßen, ausgerechnet der Verkehrssektor so resistent gegen die Transformation, Christoph?
Wie du gesagt hast, vielleicht fange ich vor allem mit einer kleinen Einschränkung an. 2024 war ein super, super überdurchschnittliches Jahr für Österreich. Die 90% Strom, die haben wir 2025 bei Weitem nicht mehr geschafft. Da waren es nämlich um die 75%. Also da gibt es schon noch einiges zu tun, besonders wenn es um die Anteile an Erneuerbaren im Winter geht. Das heißt, wir brauchen viel mehr Windkraft, um auch im Winter da ein hohes Niveau zu halten. Wie du sagst, natürlich liegt im Verkehr sehr viel Potenzial, auch für die Reduktion von Importabhängigkeiten. Aktuell verwenden wir hauptsächlich gar Öl aus Kasachstan, das dann in den Verkehrsbereich kommt, haben da eine Importabhängigkeit von 95% bei Öl in Österreich. Aber es passiert eigentlich eh sehr viel. Also wenn man sich 2025 die Zahlen anschaut, wir haben 2025 um 36% mehr rein batterieelektrische Fahrzeuge zugelassen als im Jahr zuvor. 36% gegenüber 2024 Wachstum, das ist schon ganz ordentlich, wenn man sich die absoluten Zahlen anschaut. Jetzt hat Österreich natürlich einen Fuhrpark bei Pkw, der schon noch sehr stark fossil dominiert ist, ja, von Verbrennern dominiert ist. 5,2 Millionen Pkw gibt's, knapp 250.000 Elektroautos. Das heißt, der Anteil wächst beständig, stetig, aber wahrscheinlich auch zu langsam, um eine schnelle Umwälzung zu schaffen. Österreich ist generell, glaube ich, nicht unbedingt ein Vorreiterland, was Veränderungsbereitschaft betrifft. In Österreich werden Neuerungen erst dann akzeptiert, wenn 10 Jahre lang keiner mehr gesudert hat, sich beschwert hat über die neuen Dinge. Natürlich ist Österreich noch sehr stark etabliert, was die klassische Automobilindustrie betrifft, hat viele Zulieferbetriebe. Das prägt natürlich, glaube ich, auch dann das Bild. Wir haben zuerst von den Kulturkämpfen bei den Wärmepumpen gehört. Das gibt's natürlich auch rund ums Elektroauto. Sehr starke Lobbyverbände eigentlich, die weiterhin für Verbrennerfahrzeuge werben. Gleichzeitig dann aber wieder auch sehr stark in Richtung Elektromobilität pushen. Also ein bisschen ein bipolares Handeln. Und ich denke mal, viele sind auch oder schauen beim Rechnen nicht so genau hin, rechnen sich das nicht durch, was die Total Cost of Ownership bei einem Auto sind und setzen da halt eher auf Bewährtes, auch wenn es insgesamt teurer kommt, ja.
wo es eben um Wasserstoff in der Wärme geht, ist natürlich ähnlich im Verkehr. Auch bei PKWs macht der Wasserstoffantrieb, Brennstoffzellen, allein was die Energieeffizienz angeht, wenig Sinn. Christian, wie siehst du es mit dem Verkehrssektor in Deutschland? Bist du hoffnungsfroh?
Ja, ich bin zu den Wasserstoffautos habe ich eine absolute Lieblingszahl. Eine, die mir gar nicht gefällt, nämlich irgendwie knapp 280 Millionen Euro Förderung hat BMW gerade nochmal sich von der deutschen Bundesregierung in die Hand drücken lassen für die Entwicklung von Wasserstoff, also Brennstoffzellenautos. Das ist natürlich versenktes Geld, ja, ist völlig absurd. Denn im Jahr 2025 wurden weltweit mehr Ferraris verkauft als Wasserstoffautos. Ja. Also das ist der Markt ist einfach tot und in ganz Europa werden die Wasserstofftankstellen abgebaut. Und nicht mal mehr beim LKW glauben inzwischen wirklich, wo man es da noch längere Zeit dachte, viele daran, dass der Wasserstoff da irgendwie eine Zukunft hat. Das ist ein weiteres Beispiel für die Nebelkerzen, mit denen da so operiert wird, auch von der Branche selbst. Wir haben natürlich alle Probleme, die Christoph gerade für Österreich geschrieben haben wir in Deutschland auch nur mal 10. Ne? Also unsere Automobilindustrie ist sozusagen ein Bestandteil des deutschen Staates in gewisser Weise. Ja, also VW ist tatsächlich ja zum Teil im Besitz eines Bundeslandes und so. Ein Teil der deutschen Identität. Und den Begriff bipolar finde ich da sehr schön, weil Schizophrenie ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen und auch nicht so ganz akkurat. Dieses gleichzeitig das eine machen wollen und das andere aber immer noch promoten wollen, das funktioniert natürlich nur begrenzt gut. Wir haben in Deutschland ein unglaubliches Maß an Anti-E-Auto-Desinformation. Ja, ich habe da schon Kolumnen auch mit persönlichen Anekdoten geschrieben. Ja, der Fahrlehrer, der in der Fahrschule, ja, ich habe so eine Führerscheinerweiterung gemacht, damit ich einen besseren Elektroroller fahren kann. Da erzählt er dann einer Gruppe von 20 jungen Leuten, die alle einen Motorradführerschein machen wollen, was glaubt ihr, was besser für die Umwelt ist, Verbrenner oder Elektroauto? Ganz klar der Verbrenner, ja. Habe ich dann gesagt, heute stimmt nicht. Und dann aber die schöne Erfahrung gemacht, dass mir ganz viele Leute beigesprungen sind und alle irgendwie die Zahlen parat hatten. Also ich glaube, es sind viele Leute sind besser informiert, als man glaubt, weil die laut sind, sind immer nur die desinformiert sind. Oder wir verbringen unser Auto hier in die Werkstatt um Reifen wechseln. Ja, das ist ein Elektroauto natürlich. Wir sollen Winterreifen drauf. Dann sagt der Meister, wenn wir das auf die Hebebühne machen, dann kriegt da womöglich die Batterien Knick und dann fackelt hier die ganze Halle ab. Ja, das ist ja also das absolut groteske Erlebnisse kann man gerade so die Autochecker sind Leute, die zum Teil halt das Elektroauto vehement und tatsächlich aus ideologischen und Desinformationsgründen massiv ablehnen. Allen fällt dann immer ein, wie schlimm es ist, Lithium abzubauen. Ja? Während also, dass ihre Autos aus Stahl und Aluminium bestehen, wovon Größenordnung und mehr abgebaut werden muss die ganze Zeit, das findet niemand ein Problem. Ich weiß nicht, ob ihr im Kopf habt, wie viel Prozent des globalen Metallabbaus Lithium ausmacht.
0,00 und dann eine Zahl vielleicht?
Nee, 0,05.
Okay.
0,05% des globalen Metallabbaus. Aber das macht die Leute wahnsinnig nervös. Ja? Also das ist so, die Talking Points sind sehr einfach oder die Leute sagen, Elektroautos brennen dauernd, ja. Nee, Verbrenner brennen 6 bis 50 Mal so oft wie Elektroautos. Ja? Es gibt wahnsinnig viele von diesen Anti-E-Auto-Talking-Points, die in Deutschland einfach extrem erfolgreich sind. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, also klar, die Autoindustrie, die versucht sozusagen Apple und Nokia gleichzeitig zu sein. Ja, ist halt schwierig. Während China den großen Vorteil hat, dass sie überwiegend Apple sein können. Ja, weshalb China innerhalb von 5 Jahren, von 20 bis 25, von Platz 5 oder so, auf Platz 1 der größten Autoexportnationen des Planeten aufgestiegen ist, ja, nur auf Basis von Elektromobilität, haben Deutschland und Japan einfach mal eben kalt überholt. Und gleichzeitig ist auch klar, dass die Probleme der deutschen Automobilindustrie weniger darin bestehen, dass sie in Zukunft keine Verbrennungsmotoren mehr bauen soll, sondern dass sie eben jetzt keine Verbrenner mehr verkauft, weil der Absatzmarkt in China weggebrochen ist und die Leute sagen, nee, sorry, so ein deutscher Verbrenner ist einfach uncool. Ja, ich kaufe lieber ein Elektroauto. Also da ist ganz viel im Argen und natürlich die Zulieferer. Und da ist natürlich auch arbeitsmarkttechnisch das Problem am größten. Es gibt eben Zulieferbetriebe, die stellen Teile her, die braucht man nur in einem Auto mit Verbrennungsmotor, ja, Getriebeteile oder was auch immer. Und ein Elektromotor ist sehr viel einfacher und man braucht auch in den Konzernen selbst weniger Leute, um ein Auto mit Elektromotor zu bauen, als eins mit Verbrennungsmotor. Das wird den deutschen Arbeitsmarkt noch richtige Probleme bereiten, das ist auch völlig klar. Und das erzeugt natürlich dann wieder politische Interessenslagen, die dann auch die Bereitschaft erzeugen, ab und zu mal ein bisschen Blödsinn nachzuplappern, genauso wie es bei der Wärmepumpe der Fall war. Also es ist eine etwas schwierige Gemengelage, aber ich sage immer, das muss man unbedingt wissen, der Markt für Verbrennungsmotoren global schrumpft schon seit 2017 und der Markt für Elektromobilität wächst eben exponentiell und auch, ich glaube, europaweit haben wir irgendwie einen Zuwachs von 30% im letzten Jahr. Wir sind in Deutschland aber ähnlich wie bei euch, also in Österreich, bei immer noch knapp unter 20% Marktanteil für reine Battery Electric. Das ist natürlich zu wenig, aber es ist auch da, gibt es halt Wachstum. Und ich meine Prognose ist, der nächste Markt, bei dem das möglicherweise sogar noch schneller passiert, ist eben mindestens Light Utility Vehicles, also alles, was irgendwie Transporter sind für geschäftliche Einsätze und mittelfristig auch der LKW. Denn auch da passieren in China gerade natürlich Sachen, die sind absolut atemberaubend. Da gibt es andere Standards, aber da werden also viele 10.000 Elektro-LKW pro Jahr mittlerweile verkauft in Europa. Also die europäischen Hersteller haben auch nur noch da Wachstum, aber das ist halt Wachstum mit ein paar hundert Stück im Jahr. Das ist noch nicht die gleiche Größenordnung wie beim Diesel-LKW. Also klar.
Jetzt sind eben schon einige psychologische Begriffe gefallen. Das ist für mich ein schöner Übergang zu meiner nächsten Frage. Christian, du bist, wie schon erwähnt, Kognitionspsychologe und Energieexperte in Personalunion sozusagen. Und du greifst in deinen Arbeiten auch immer wieder psychologische Aspekte und Theorien auf, um zu erläutern, warum gewisse Aspekte der Energiewende so und so bei der Bevölkerung ankommen. Ein Beispiel, die kognitive Dissonanz, also Widersprüche zwischen Handeln und Überzeugungen, die zu teils ja abenteuerlichen Rechtfertigen führen, um diese Widersprüche irgendwie aufzulösen. Mal ganz grundsätzlich, warum lohnt sich ein psychologischer Blick auf die Thematik Energiewende und auf jene, die ihr kritisch gegenüberstehen?
Ja, also wenn man es erstmal unpolemisch sagt, kann man sagen, also die Tatsache, dass Dinge, die eigentlich sinnvoll sind, nicht schneller passieren, haben sehr, sehr oft mit solchen psychologischen Faktoren zu tun. Ja? Also Menschen ändern ungern ihr Verhalten und wenn man ihnen ein bisschen was gibt, womit sie begründen können, dass sie ihr Verhalten nicht ändern müssen, dann nehmen sie es dankbar entgegen und macht, tun nichts. Wenn man es ein bisschen mehr zuspitzen möchte, kann und muss man sagen, die Leute, die für die Öl- und Gasbranche seit über 50 Jahren strategische Kommunikation machen, die wissen ganz genau, wie kognitive Psychologie funktioniert und wie man auf die richtigen Knöpfe drückt. Also ein Beispiel aus dem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahneman, ja, also der psychologische Pionier der kognitiven Verzerrung, der das seit den 70ern intensiv erforscht hat, irgendwann den Wirtschaftsnobelpreis dafür bekommen hat, zusammen mit seinem Kollegen Amos Tversky. Wenn die Leute die Wahl haben zwischen einem kleineren Gewinn jetzt und einem unsicheren, aber größeren Gewinn später, nehmen sie lieber den kleineren Gewinn jetzt. Wenn sie aber die Wahl haben zwischen einem kleineren Verlust jetzt und einem größeren, aber unsicheren Verlust irgendwann später, zocken sie lieber. Ja, und das ist natürlich ein bisschen ungünstig, wenn der Einsatz die Zukunft der Menschheit ist. Das ist aber das, womit wir es bei der Klimakrise im Moment zu tun haben. Und da reicht eben ein bisschen Zweifel. Also ein bisschen Zweifel kann die ruiniert, also wie ein bisschen Blausäure. Ja? Ein bisschen Blausäure ruiniert die ganze Suppe. Und so ist es mit dem Zweifel auch. Da kann das politische Argument noch so gut sein. Wenn die Leute nicht ganz sicher sind, dass es stimmt, dann ist es sehr viel einfacher zu sagen, ja, man weiß ja nicht, ob es stimmt. Das sehen wir jetzt mittlerweile in neuer Inkarnation eben nicht in Bezug auf, gibt es eine Klimakrise oder nicht, sondern ist das Elektroauto wirklich besser fürs Klima oder nicht? Also wenn man rausgeht auf die Straße und 20 Leute fragt, ist es sicher, dass Elektroautos besser fürs Klima sind als ein sogenannter hocheffizienter Diesel, wird man sehr oft hier Antwort kriegen, das weiß man nicht so genau oder nee, der Diesel ist besser. Und das ist eben ganz klar falsch. Aber es hat halt genügend Pseudo-Informations-Nuggets gegeben im Laufe der Zeit, die dieses falsche Narrativ platziert haben. Und die Leute bleiben, da kommt dann andere kognitive Verzerrung, der Confirmation Bias ins Spiel. Der ist verwandt mit der kognitiven Dissonanz, ne? Also die Leute hören eben viel lieber Dinge und merken sich lieber Dinge, die zu ihrem Weltbild passen und zu ihrem Verhalten passen, als welche, die dem widersprechen. Und wenn man nicht weiß, dass diese Mechanismen existieren, versteht man auch nicht, wie die Kampagnen funktionieren, mit denen da öffentliche Meinung geformt wird und dass diese Methoden strategisch eingesetzt werden. Also da ist das ganze Thema, wir heizen bald mit Wasserstoff, ein wunderbares Beispiel. Ja? Jeder, der sich damit auskennt, wusste, das ist Quatsch. Aber es reicht halt, es ein paar Mal zu sagen, dass die Leute irgendwie so einen Strohhalm haben, an den sie sich dann klammern können und dann behalte ich mal meine Gas. Also mein Lieblingsbeispiel zu dem Thema, wenn ich das ganz kurz erzählen darf, Jens Spahn ist ja euch in Österreich vermutlich ein Begriff, aber jetzt im Moment Fraktionsvorsitzender der Union im Bundestag, saß mal in einer deutschen Talkshow und hat dann gesagt, es gibt ja jetzt diese Systeme, da haben sie Photovoltaik auf dem Dach und machen damit dann Wasserstoff und dann können sie ihre Gasheizung behalten. Das ist ein wörtliches Zitat. Dann können Sie Ihre Gasheizung behalten. Also Jens Spahn erzählt, man macht Wasserstoff mit der Photovoltaik und die verbrennt man dann in seiner Gasheizung. Und also ich persönlich würde nicht neben jemandem wohnen wollen, der das macht, ja, schon aus Sicherheitsgründen, aber vor allem gibt's das halt einfach nicht. Und das bleibt aber dann in dieser Talkshow unwidersprochen. Ja, das sind so die kleinen Einspeisungen von einem bisschen Desinformation, die den Gasheizungsbesitzer leicht beruhigt, in den öffentlichen Diskurs, sodass sich dann das Gewissen wieder schlafen legt.
Ich finde das extrem erschreckend, auch zu sehen, weil, anhand dieser Eismorde jetzt in den USA, wo es auch die Videos gibt, wo man Frame für Frame das durchexerzieren kann, wie diese Situation entstanden ist, was passiert ist. Und trotzdem gibt's immer wieder jene, auch die Zweifel streuen, die versuchen, diese komplette Klarheit, die einem da vor Augen geführt wird, auszureden und dann doch das wieder darstellen als etwas, wo es um Meinungen geht, wo es durchaus berechtigte Gegenkritik gibt. Also wirklich erschreckend. Ja.
Wo wir jetzt bei den USA wieder sind, die Leugnung des Klimawandels, die Agitation gegen Erneuerbare, sind dort ja in gewissen politischen, auch soziokulturellen Kreisen ja zu einer Art Identifikationsträger geworden. Das beschreibst du in deinem Buch ja auch recht eindrücklich. Christian, vielleicht mal ganz grundsätzlich nochmal, wie konnte es eigentlich so weit kommen?
Naja, also es geht eigentlich los in den späten 70ern, frühen 80ern, in dem Moment, in dem die amerikanischen Ölkonzerne ihre eigenen Wissenschaftler feststellen, ja, unser Geschäftsmodell heizt die Erdatmosphäre auf. Ja, das wissen wir ganz genau. Exxon weiß das also spätestens seit Anfang der 80er. Mittlerweile wissen wir auch, Chevron, selbst auch Total in Frankreich, alle wussten's. Und in diesem Moment fällt dann offensichtlich die strategische Entscheidung, wir müssen dagegen jetzt kommunikativ anarbeiten. Und dann werden so bestimmte, in den USA erstmal, so bestimmte Netzwerke von käuflichen Wissenschaftlern in Stellung gebracht, die interessanterweise, das kann man sehr, sehr gut nachlesen, in Merchants of Doubt von Naomi Oreskes, also das ist allerdings wirklich ein sperriges wissenschaftshistorisches Buch, da gibt es so eine Gruppe von Physikern, der bekannteste ist Fred Singer, die vorher schon von der Tabakindustrie angeheuert worden waren, um Zweifel daran zu säen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Tabakrauch und Lungenkrebs. Ja, der Zusammenhang war klar, aber ein bisschen Zweifel reicht, das wusste man dann schon. Und die gleiche Methode wurde dann angewendet in Bezug auf die Klimakrise. Die Republikaner beginnen mit der großen Big Lie in den 80ern, weil sie sich mit dieser Lüge, es gibt keine menschengemachte Klimakrise, damals komplett ins Bett gelegt haben und seitdem sind sie dort liegen geblieben. Da gibt es Akteure, die fangen in den 70ern an, daran schon strategisch zu arbeiten. Der wichtigste ist Charles Koch, ne, Koch geschrieben, der in den 70ern schon anfängt, Seminare zu veranstalten für amerikanische Richterinnen und Richter, wo die dann zu irgendwelchen Wochenendreisen eingeladen werden, die dann geschult werden darin, wie sie marktwirtschaftliche Prinzipien bei ihren Urteilen berücksichtigen sollen. Ja, also die Beeinflussung des amerikanischen Justizsystems durch diese Kreise beginnt vor deutlich über 50 Jahren und am Ende kommt sowas raus wie der Supreme Court, den wir jetzt haben. Ja, also das sind Leute, die seit vielen, vielen Jahrzehnten mit langen Atem und sehr, sehr ausgefeilten Strategien strategische Kommunikation und Beeinflussung von Gesellschaft betreiben. Ja, also das betrifft nicht nur die USA. Also RWE zum Beispiel hat im Jahr 2006 noch in Deutschland, ja, der Kohlekonzern, vor Gericht bezweifelt, dass es einen Zusammenhang zwischen der Treibhausgas- und Klimakrise gibt, ja, im Jahr 2006. Ja, da hatten wir also schon eine ganze Reihe von Klimakonferenzen und ein Kyoto-Protokoll hinter uns. Und es gibt Thinktanks und Stiftungen und vermeintliche Grassroots-Organisationen und so weiter, die alle von diesen von den Ölkonzernen und den privaten Ölfirmen wie Koch Industries mit großen Summen herbeifinanziert worden sind, um den öffentlichen Diskurs zu beeinflussen, immer unter dem Deckmantel der Rationalität und unter dem Deckmantel des freien Marktes. Dabei musste aber, selbst wenn man ein totaler Marktradikal ist, also wenn man Herrn Hayek als Gott betrachtet, dann, selbst dann muss man akzeptieren, dass wenn negative Externalitäten nicht eingepreist werden, also die Schäden, die ein Geschäftsmodell anrichtet, vergesellschaftet werden, dass das dann ein Marktversagen darstellt und da Regulierung angezeigt ist. Deshalb musste die Klimakrise geleugnet werden, weil wenn es keine negativen Effekte von CO2 gibt, dann ist die Klimakrise auch kein Marktversagen. Und das kumulierte im Jahr 2019/11 dann darin, da gab es dann die Diskussion über das Waxman-Markey-Gesetz. Da hatte das Repräsentantenhaus in den USA bereits einen CO2-Preis beschlossen mit dem Argument, das ist ja eine marktwirtschaftliche Lösung. Und dann hat Charles Koch seine sogenannten Americans for Prosperity, das ist also eine NGO, die bezahlte Demonstranten, die gibt es da dann wirklich zu Veranstaltungen schickt, also Abgeordnete der Republikaner ausbuhen lassen bei deren Wahlveranstaltungen, wenn die nicht die Klimakrise geleugnet haben und gleichzeitig wahnsinnige Summen in deren Gegenkandidaten gesteckt. Also ganz klar gemacht, wenn ihr dieses Gesetz vertretet, dann mache ich euch platt mit meinem Geld. Und dann ist das Gesetz nicht mal im Senat angekommen, weil klar war, das traut sich von den Republikanern keiner mehr, da mitzustimmen. Und es haben aber mehrere Abgeordnete damals ihre Ämter verloren. Also und zwar einfach deshalb, weil dieser eine, in diesem Fall Ölmitter, der so effektiv darin ist, die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Also das läuft seit ganz, ganz langer Zeit. Es gibt sehr, sehr ausgeklügelte und sehr weitreichende Strukturen. Und man muss sich nicht einbilden, dass die alle weg sind.
Ich meine, die Agitation gegen Erneuerbare als Kulturkampf ist ja zum Teil auch irgendwie ein Erfolg der Energiewende, weil man kann sich nicht nur auf den Markt berufen, denn der Markt zeigt ja deutlich Richtung Erneuerbare. Und entsprechend muss man teilweise dann auch andere Argumente herbeifantasieren. Wagen wir jetzt mal einen Ausblick und schauen, nehmen auch nochmal das Positive stärker in den Blick. Ja, rund 3/4 der Weltbevölkerung leben in Ländern, die fossile Energieträger netto importieren. Was folgt daraus energiepolitisch, Christian?
Naja, also es ist völlig klar, wie du sagst, ja, 3/4 der Menschheit haben ein Interesse daran, ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu beenden. Ja? Ich weiß nicht, wie die Zahl in Österreich ist, aber in Deutschland geben wir 70 Milliarden Euro im Jahr ungefähr, ein bisschen mehr noch, für Importe fossiler Brennstoffe aus. Alle in Deutschland sind mal ganz...
10, ja.
Bitte?
10 Milliarden.
10 Milliarden.
Bei euch sind es 10,
ja.
Okay.
10, ja.
Ist aber auch der proportional dann wirklich sogar noch mehr, ne? Also es ist eine bemerkenswerte Zahl. Also das sind gigantische Summen, die man nicht mehr bräuchte in dem Moment, in dem man alles elektrifiziert, was man elektrifizieren kann und in dem man seinen Strom erneuerbar selber herstellt oder billigen erneuerbaren Strom aus dem Ausland einkauft. Interessanterweise ist es so, dass die Leute, die überhaupt kein Problem mit diesen 70 Milliarden fossilen Brennstoffimporten haben, wahnsinnig nervös werden, wenn Strom importiert wird. Also Strom zu importieren geht gar nicht. So, ne? Uran importieren ist auch kein Problem. Kohle, alles super, aber Strom importieren bitte auf gar keinen Fall. Ja, das sind Abhängigkeiten, das geht nicht. Also ich glaube, dazu kommt, das muss man sagen, also es gibt eine Studie, Nature erschienen 2022, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder sogar 24, eine internationale Befragung, 130.000 Befragte in 125 Ländern, von denen sagen, wenn man sie fragt, sollte deine eigene Regierung mehr gegen die Klimakrise tun, sagen bei von dieser globalen Stichprobe 89% ja. Und wenn man fragt, würdest du selbst 1% deines Einkommens zur Verfügung stellen, um was gegen die Klimakrise zu tun, sagen 69% ja. Und da sind auch Entwicklungsländer dabei. Ne? Übrigens in Nigeria zum Beispiel, einem Land, das ja eine sehr große Ölindustrie hat, bei der Frage, sollte meine eigene Regierung mehr gegen die Klimakrise tun, sagen 94% ja. Ja? Also es gibt gigantische globale Mehrheiten für mehr Klimaschutz und es gibt ein gigantisches globales wirtschaftliches Interesse daran und geopolitisches Interesse daran, die Abhängigkeiten von solchen Staaten wie Russland, Saudi-Arabien und Katar zu beenden. Das sind ja alles keine sympathischen Herrscher, die da am Start sind. Ja, der eine zersägt Journalisten, der andere finanziert die Hamas, der dritte überfällt Nachbarländer. Und mittlerweile sind die USA jetzt auch kein sympathischer Nachbar mehr. Also ich glaube, dass die geopolitische Gesamtlage in massiver Weise dafür spricht, dass diese rapide Entwicklung beim Thema erneuerbare Elektrifizierung und jetzt eben Speicher, ja, die wachsen ja noch schneller als alles andere, dass die energiepolitische Landschaft sehr viel schneller verändern wird, als sich das viele vorstellen können. Ich bin ja so ein bisschen besessen von der Exponentialfunktion, ne? Ich habe mal ein ganzes Buch drüber geschrieben. Und was Exponentialfunktion aus psychologischer Sicht ausmacht, ist, es gibt den Exponential Growth Bias. Wir sind halt sehr schlecht darin, Exponentialfunktionen weiterzudenken. Auch die IEA, ne, die Internationale Energieagentur. Jedes Jahr wieder behaupten sie, jetzt hört das Photovoltaikwachstum auf. Und jedes Jahr wieder durchschlägt die Exponentialkurve diese Prognose absolut ungebremst. Das ist wirklich also ein Treppenwitz mittlerweile. Ne? Seit 20 Jahren, jedes Jahr. Aber jetzt hört's auf. Nee. Ja, aber dieses Tempo und diese Beschleunigung vor allem erzeugt irgendwann Sprünge. Das ist so ein bisschen iPhone, ne? Es gibt vor dem iPhone und nach dem iPhone. Das ist ein Sprung, der sich qualitativ anfühlt, nicht mehr quantitativ. Das ist eine Exponentialfunktion namens Moore's Law, die das auslöst. Wir werden einen iPhone-Moment beim internationalen Energiesystem früher oder später erleben, einfach weil diese Exponentialkurven Sprünge auslösen, die irgendwann sich qualitativ anfühlen. Das ist für mich absolut gesetzt. Ja, wir können uns auf sehr positive Überraschungen freuen. Nur leider ist immer noch bei weitem nicht ausgemacht, dass sie reichen, um wirklich zu einem rechtzeitigen CO2-Reduktion zu kommen, die wir tatsächlich brauchen.
Der wesentliche Treiber dieses exponentiellen Wachstums ist China. Mhm. 2024 allein 277 Gigawatt PV, 79 Gigawatt Windleistung neu installiert. 2025 dann vermutlich noch mehr. Natürlich muss man bei China auch stets das machtpolitische Kalkül mitdenken. Ich empfehle dazu auch unsere Petajoule-Folge aus dem November 2025. Christoph, vielleicht eine etwas zugespitzte Frage dazu. Was passiert mit der globalen Energiewende, wenn sie primär zu einem geopolitischen Projekt Chinas wird?
Vielleicht passt es noch zur Exponentialfunktion. Und du hast gerade gesagt, China hat 2024 277 Gigawatt Photovoltaik ausgebaut, nachdem es 2023 216 und im Jahr zuvor 2022 nur 90 waren. Also es geht eh schon sehr schön in diese Richtung. 2024 oder 2025 haben dann alle gesagt, ja okay, aber jetzt wird sich dieses Wachstum abschwächen, weil Förderungen wurden umgestellt in China und so weiter. Ich habe kurz vor jetzt der Sendung die Zahlen für 2025 gesehen und es war wieder mehr, also 315 Gigawatt, über 300 Gigawatt PV sind 2025 in China ausgebaut worden. Also es geht fleißig weiter entlang der Exponentialkurve nach oben und die gedacht haben, das wird sich jetzt einbremsen, sind wieder Lügen gestraft worden. Aber prinzipiell glaube ich jetzt nicht, dass die globale Energiewende einfach so chinesisch wird. Ja, die USA steigen zunehmend aus diversen Organisationen, UNFCCC, IRENA und so weiter. Ich verstehe auch nicht genau, wieso sie das machen. Diese Organisationen wie auch die COPs sind auf Konsens angelegt und man kann eigentlich viel besser blockieren, wenn man dabei ist. Also insofern ein irrationales Handeln, da eigentlich auszusteigen. Aber natürlich, China nutzt die Energiewende strategisch. Ich habe schon erwähnt, will globale Dominanz, was Technologien betrifft, schafft das bei Photovoltaik schon recht gut. Auch bei Elektroautos sind sie am guten Weg und Batterien kommen auch zum Großteil aus China, während der Westen halt diskutiert und sich in Kulturkämpfen verstrickt. Ja. Ich glaube, das muss nicht sein und Europa kann da auch durchaus wieder ein Gegengewicht aufbauen, einen Gegenpol. Natürlich muss man was dafür tun, die Energiewende in Europa umzusetzen und voranzutreiben, ist da ein wesentlicher Baustein dafür. Aber ich würde nicht sagen, dass es eine ausgemachte Sache ist, dass das ein chinesisches Projekt wird dann.
Mhm. Natürlich findet die Energiewende nicht nur in China statt, aber fast überall, wo sie stattfindet, steckt China drin. Mhm. Ja, auch wenn wir auf wesentliche weitere positive Entwicklungen blicken, zwei Beispiele, PV und Elektromobilitätsboom in Entwicklungsländern, die noch vor kurzer Zeit massiv von fossilen Importen oder maroden Kohlekraftwerken abhängig waren, beispielsweise Pakistan mit seinen 17 Gigawatt PV-Installationen 2024 oder auch das kleine Nepal, in dem fast alle neuen Autos nun elektrisch fahren. Auf der anderen Seite der Batteriespeicherboom in Industrieländern, der helfen wird, dem Stromsystem die nötige Flexibilität zu geben. Was lernen wir aus diesen Beispielen über die Dynamik der Energietransformation jetzt jenseits von nationalen oder regionalen Besonderheiten, Christian?
Ja, da sind wir jetzt wieder bei diesem Wachstumstempo. Also erstmal ist ja Economies of Scale, ne? Wenn etwas so schnell wächst und die Märkte so schnell so viel größer werden. Also man muss dazu sagen, ich glaube, eine ganz relevante Zahl ist, dass China mittlerweile mit dem Export von Technologie für saubere Energie mehr Geld verdient als die USA, die größte Fossilexportnation der Welt, mit dem Export von fossilen Brennstoffen. Ja, also auch da hat sich also ganz fundamental ein globales Machtgefüge schon jetzt verändert. Es ist wirklich desaströs, dass die Europäer sich da freiwillig aus dem Spiel genommen haben. Und ich stimme Christoph zu, ich hoffe, wir kriegen es noch hin. Ja. Mittlerweile hat man ja das Gefühl, dass auch die geopolitische Relevanz jetzt erkannt ist. Ne? Also wir haben jetzt gerade einen Gipfel gehabt in Hamburg, wo sich die europäischen Staatschefs und Energieminister treffen und dann sich verständigen auf gewaltigen Offshore-Windkraftausbau in der Nordsee, neue Kabel und so weiter und auch gleich endlich mal den sicherheitspolitischen Aspekt mit besprechen und sagen, ja, wir müssen dann auch diese Kabel schützen, ja, weil natürlich hat Wladimir Putin ein hohes Interesse daran, die Infrastruktur für Erneuerbare in Europa in die Bredouille zu bringen, ist ja klar. Aber ich glaube, der Kipppunkt ist eigentlich längst erreicht. Und du hast das Wachstum in den Schwellenländern angesprochen. Wenn man sich die Zahlen, die so Ember und so weiter aufbereiten, anguckt, es gibt eben in allen Weltregionen Mature Markets, Emerging Markets, China sowieso, lauter Exponentialkurven. Nur nicht in den Petrostaaten. Also diese Staaten, in denen 25% der Weltbevölkerung leben, die werden sich demnächst einer Weltbevölkerung gegenübersehen, die sagt, Entschuldigung, eure Produkte machen unsere Erde unbewohnbar und sind zu teuer und außerdem versucht ihr uns sie jetzt hier mit Drückermethoden zu verkaufen, ja, so wie Trump das mittlerweile tut. Wir spielen nicht mehr mit. Das ist, also ich halte das auch geostrategisch von den USA für einen unfassbar kapitalen Fehler, ja, sich da so selber ins Abseits zu schießen, das ist wahnsinnig unklug. Aber daran sieht man eben, dass die Dinge genau umgekehrt sind, wie die ganze Zeit behauptet wurde. Es heißt ja immer, ja, erneuerbare Energien, Klimawandel und so weiter, das sind alles Ideologien. Und es ist eben genau das Gegenteil richtig. Also die Ideologen sind die Leute, die fossile Brennstoffe verkaufen wollen, ja, weil die argumentieren jetzt gegen den Markt. Das ist eine Folge dieser Exponentialkurven. Und da muss ich jetzt nochmal Deutschland kurz auf die Schulter klopfen. Angeschubst hat das deutsche Erneuerbare-Energien-Gesetz des Jahres 2000. Ja. Das beginnt, setzt den Solarboom in Gang, der dazu führt, dass in China diese Fabriken gebaut werden. Dazu kommt noch, also die Chinesen haben halt jetzt so viel Produktionskapazität aufgebaut. Diese Fabriken werden ja jetzt nicht einfach dicht gemacht. Ja, die drucken einfach jetzt Solarzellen von morgens bis nachts. Und die müssen alle irgendwo hin. Und deswegen fallen auch die Preise. Also die Frage ist sozusagen, ab welchem Punkt gibt es da keine Marge mehr und ab welchem Punkt kollidiert sich intern der Markt? China macht das ja sehr oft so, dass sie dann ganz viele Unternehmen schnell wachsen lassen und so viele sterben dann halt einfach und es bleiben ein paar große Player übrig. Ich glaube, bei den Batterien ist relativ klar, dass also CATL jetzt, das ist eine Marktführerschaft, die verliert man nicht so schnell wieder, vermute ich mal, auch eine Technologieführerschaft, die gibt man nicht so schnell wieder ab. Aber man muss sehr hoffen, dass die Europäer sich mal auf ihre technologische Kompetenz besinnen und sagen, wir können das auch. Und das andere ist, wir sind in Europa natürlich tatsächlich, was den Ausbau der Erneuerbaren angeht, relativ weit. Also in Deutschland, in Österreich seid ihr besonders weit, das habt ihr vorhin schon gesagt. In Deutschland sind wir immerhin auch bei 60% ungefähr Anteil Erneuerbarer an der Last. Wenn Deutschland, drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, es schafft, die erste wirklich dauerhaft überwiegend erneuerbare und elektrifizierte Industrienation zu werden, dann kann man damit schon wuchern. Ne? Also wir haben hier die Systemintegration, die dazu notwendig ist, geschafft. Da haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Ja, Smart Meter und so weiter, gibt es ganz viele traurige Geschichten aus Deutschland. Aber ich glaube, mittlerweile wird wirklich eigentlich, auch wenn Katharina Reiche immer wieder Gas, Gas sagt, aber es wird langsam hört schon keiner mehr zu. Und auch die deutsche Industrie, glaube ich, hört langsam nicht mehr zu, weil sie auch verstanden hat, dass erneuerbare Energien einfach wirklich billiger sind. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo der Druck, diese Veränderung jetzt nicht zu bremsen, sondern zu beschleunigen und auch regulatorisch das zu tun, was dafür notwendig ist, so hoch, dass das einfach passiert. Und ich glaube eigentlich, wir sind an diesem Punkt bereits angekommen. Und jetzt kommt auch noch Donald Trump und greift uns unter die Arme. Ja? Indem er sehr deutlich macht, es gibt keine verlässlichen und vertrauenswürdigen Exporteure fossiler Brennstoffe. Nirgends. Lasst uns das mal lieber anders machen.
Jetzt kommen wir schon langsam zum Abschluss. Ja, der rauchende Schornstein, der galt lange Zeit als eindeutig positives Zeichen des Fortschritts bei uns. Christoph, wie schaffen wir das sich drehende Windrad eine ähnlich identitätsstiftende Bedeutung erlangt?
Ja, ich meine, wenn wir uns den rauchenden Schornstein anschauen, dann war der ja eigentlich ein soziales Versprechen. Der rauchende Schornstein ist etwas, das Arbeit für sehr viele Menschen gesorgt hat. Das könnte man auch beim Windrad wahrscheinlich schaffen, weil die Windradindustrie in Europa noch eine sehr gute ist und wir sehr viele Hersteller auch in diesem Bereich haben. Aber ich glaube, die Chance ist schon, das Windrad zu einem Objekt der Gemeinschaftsleistung auch zu bringen, wenn es darum geht, die lokale Bevölkerung zu beteiligen an Windrädern beispielsweise, wenn es darum geht, dass die Anrainer einen günstigeren Strompreis bekommen, der mit diesem Windrad produziert wird. Und natürlich ist es auch ein sichtbarer Output, der damit erzeugt wird. Es gab 2022 irgendwann einmal ist das hochgeflammt, auch so den Versuch der Freiheitsenergien, das heißt, das Windrad als Symbol für die Unabhängigkeit von importiertem Gas. Ich glaube, das ist schon auch ein gutes Bild, das man vermitteln kann mit einem Windrad. Leider gibt es halt auch solche, die Windräder als Symbol des Kulturkampfs zur Mobilisierung von Gegnern einsetzen und die sind leider halt auch sehr erfolgreich damit. Vielleicht braucht es noch einen Wettstreit, wer sich durchsetzt mit welchem Symbol.
Da würde ich gerne eine Sache ergänzen. Also in Deutschland zumindest, ich kenne keine Zahlen für Österreich, aber in Deutschland haben wir, das ist ein Beispiel für ein größeres Thema, glaube ich, das Thema Metadesinformation. Also die Leute glauben alle, dass alle anderen das anders sehen als sie. Ne? Alle wollen gerne mehr gegen die Klimakrise tun, glauben aber, dass alle anderen das nicht möchten. Das ist super erfolgreich. Es ist aber ganz klar, dass es auch in Deutschland große Mehrheiten für viele Energiewendetechnologien gibt und auch eine klare Mehrheit für Klimaschutz, wie wir ihn jetzt machen, ist gut oder wir brauchen noch deutlich mehr. Ne? Aber ich lese euch mal eine Passage, sind ein Satz aus Männer, die Welt verbrennen. 84% derjenigen, die selbst in der Nähe von Windkrafträdern leben, finden das laut einer Forsa-Umfrage in Ordnung. Von Leuten, die noch kein Windkraftwerk in der Nähe haben, hätten 78% kein Problem damit. Ja, also mit anderen Worten, es gibt eine gigantische, mehr als Dreiviertelmehrheit, die überhaupt kein Problem mit Windkraft hat. Aber die Leute, die ein Problem damit haben, die sind halt höllisch laut. Ja, das haben wir immer wieder. Das ist genau das gleiche beim Elektroauto, bei allen anderen Themen auch. Die Leute, die das Alte wollen oder die Widerstand leisten oder irgendwie Kulturkämpfe kämpfen wollen, sind wirklich eine klare Minderheit, aber sie sind eine lautstarke Minderheit. Also ich glaube, das ist der erste Schritt. Das zweite ist, in Deutschland haben wir ja so Topoi, ne? Also der Kohlekumpel mit dem Dreck im Gesicht und so. Da gibt's künstlerische Fotoserien und so. Wir hatten in Deutschland in den letzten 25 Jahren immer so 16.000 bis 22.000 Arbeitsplätze in der Braunkohle. Aber gleichzeitig haben wir halt in der Spitze dazwischen über 100.000 Arbeitsplätze in erneuerbaren Energien verloren durch geänderte Regulierung. Aber der Windkraftkumpel, der mit dem Helm oben am Windrad hängt, der ja auch einen mutigen Job macht, der ist halt kein Topos. Also ich glaube, da geht es auch kommunikativ ein bisschen darum, mal darzustellen, das sind übrigens auch Arbeitsplätze und das ist auch Wirtschaft. Und also mir persönlich geht es ja so, ich finde Windräder schön, ja. Die, also schöner als Strommasten, ehrlich gesagt. Also nichts gegen Strommasten, aber das sind so elegante Objekte. Also ich finde das eigentlich ein absoluter Glückstreffer, dass eine so nützliche Technologie auch noch durchaus von Anfang an eigentlich ästhetisch recht ansprechend gestaltet ist. Da stelle man mal ein Kohlekraftwerk daneben. Ja, also das ist nun wirklich keine architektonische Augenweide. Und wenn man dann auch noch sieht, aus dem Schornstein kommt, erst recht nicht. Also ich glaube eigentlich, dass die Chancen ganz gut stehen, wenn die überwiegende Mehrheit, die überhaupt kein Problem mit diesem Thema hat, endlich mal den Mund aufmacht. Und das tut sie vielleicht, wenn sie die geopolitischen und strompreistechnischen Abhängigkeiten und relevanten Fakten endlich vor Augen hat.
Vielleicht noch zur Ergänzung, das ist in Österreich auch so. Also die Regionen, wo es die meisten Windräder gibt, die sind am ehesten auch dafür. Ja? Ja. Ablehnung gibt es vor allem dort, wo es kaum Windräder gibt.
Ich hoffe, dass von den Ablehnenden möglichst viele die heutige Podcast-Episode hören. Letzte Frage an dich, Christian. Der Untertitel deines Buchs Männer, die die Welt verbrennen, lautet der entscheidende Kampf um die Zukunft der Menschheit. Deine Prognose, wie geht dieser Kampf letztlich aus?
Ja, die muss man zweiteilen. Also einmal ist es, meine Prognose ist, die Öl- und Gasindustrie, aus meiner Sicht würde ich sagen, die weiß bereits, dass sie verliert. Ja? Die Frage ist nur, wie lange dauert es, bis sie endgültig verloren haben. Es ist ja nicht so, dass man sozusagen Öl aus dem Boden pumpt, bis das Öl nur noch $2 pro Barrel kostet. Ja, es gibt halt einen Ölpreis, unter dem rechnet sich's irgendwann nicht mehr. Und dann lässt man es bleiben. Und je schneller die Absatzmärkte austrocknen durch Elektrifizierung, desto schneller geht das. Du hattest China erwähnt. Ne? Also das ist eine sterbende Industrie im Todeskampf. Deswegen ist die Atmosphäre so aggressiv. Deswegen musste Donald Trump jetzt unbedingt nochmal ins Amt gehievt werden. Ja, und deswegen verhält er sich so, wie er sich verhält. Deswegen bekämpft er Windräder und erzählt so absurde Dinge wie in China haben sie ja gar keine Windräder. Ja, also dem Land, das mehr Windräder hat als alle anderen auf dem Planeten zusammen. Also ich glaube, dass der Kampf ist, ich will nicht sagen schon gewonnen, aber es ist sicher, wie er ausgeht. Das ist aber unabhängig und abgelöst von der Frage, ob wir es schaffen, rechtzeitig die Kurve zu kriegen, wir haben bereits eine Klimakatastrophe, ja. Wir haben das in Österreich, seht ihr das jetzt jeden Winter, ja. Und wir sehen sie jeden Sommer, ich weiß nicht, wie viele Überschwemmungskatastrophen es in Österreich in den letzten Jahren gab, aber ich weiß, dass es einige waren, ja. In Deutschland ist das Gleiche. Wir sehen diese Extremwetterkatastrophen schon und es ist immer noch erst der Anfang und es sind weitere, wesentlich schlimmere, hundertprozentig sicher eingepreist. Also es wird sehr ungemütlich in den nächsten 20 Jahren. Und wann wir das Ruder so weit rumreißen, dass es endlich aufhört, ist eben im Moment noch nicht ausgemacht. Ich glaube, es werden viele Dinge schneller gehen, habe ich vorhin schon gesagt, als viele Leute glauben. Aber ob es schnell genug geht, ist aus meiner Sicht noch nicht ausgemacht. Mein Eindruck ist, dass die öffentliche Debatte gerade auch einfach aus Markt- und geopolitischen Gründen einen gewissen Rationalisierungsschub erfährt. Und das macht mir ein kleines bisschen Hoffnung, dass es vielleicht doch schneller und besser geht, als man vielleicht vor 2-3 Jahren noch hätte befürchten müssen.
Das ist ein gutes Schlusswort. Danke, Christian. Und damit sind wir nun bei der traditionellen Petajoule-Abschlussrubrik angelangt, dem Fundstück. Christian, hast du uns etwas mitgebracht?
Ja, ich habe was mitgebracht. Ich lese erstmal eine Überschrift vor aus einer von mir sehr geschätzten Publikation, dem Zentralorgan des globalen Kapitalismus, dem Economist. Despite presidential animus, America's solar industry is buzzing. Ja? Also es gibt ja ein, Donald Trump bekämpft ja nicht nur Windräder, sondern auch Photovoltaik, erbittert. Aber ich habe hier so eine Grafik offen gerade, die zeigt, wie sich der Zubau der neu ans Netz angeschlossenen Kapazität so entwickelt hat seit 2010 in den USA. Und das war eine Zeit lang natürlich immer noch sehr viel fossile Kapazität, vor allem Gas, nicht sehr viel Kohle. Mittlerweile ist es so, dass über 90% der neu gebauten Kapazität in den USA und übrigens gerade in so Bundesstaaten wie Texas und Florida und Arizona, also in Trumpland, über 90% der zugebauten Kapazität sind Erneuerbare und Batterien. Also vor allem Photovoltaik, Batterien mittlerweile mehr als Wind. Also werden mehr Batteriekapazität als Windenergiekapazität zugebaut. Aber es wird fast nichts mehr zugebaut außer Erneuerbaren. Und auch während die Regierung immerzu so tut, als ob das total bescheuert wäre. Weil selbst in Texas haben die Leute eben verstanden, was ökonomisch für sie sinnvoll ist. Das finde ich eine sehr erfreuliche Erkenntnis.
Sehr erfreulich auch, habe ich jetzt gerade noch gelesen, dass, glaube ich, der 4. Offshore-Windanbieter vor Gericht gegen die US-Regierung ja gewonnen hat, innerhalb der letzten Wochen und Monate, und der 5. könnte bald folgen. Christoph, hast du ein Fundstück dabei?
Ja, ich habe einen IEA-Kommentar mit dabei, also publiziert von der Internationalen Energieagentur. Es geht um das Thema Geothermie, und weil wir heute so viel über die Öl- und Gasbranche geredet haben und die ja auch nicht hundertprozentig sterben lassen wollen oder können, weil sie natürlich viele Jobs bietet, wäre das natürlich auch eine Möglichkeit in eine Richtung, in die sie gehen kann, neben Wasserstoff halt auch in Geothermie, weil man da sehr gut bohren können muss, und das kann die Ölindustrie natürlich schon. In diesem Kommentar geht es darum, dass die Investitionen in so-called Next Generation Geothermie, also Enhanced Geothermal Systems mit Hydraulic Fracturing und Closed Loop Systems, also geschlossene Kreisläufe für Geothermie, extrem an Investitionen gewinnen, also an Größe gewinnen, da sehr viel investiert wird, es große Effizienzgewinne gibt bei Bohrungen, langfristige Wärme- und Stromabnahmeverträge auch immer mehr geschlossen werden, für Rechenzentren vor allem auch, die sich so im Endeffekt eine bandförmige Erzeugung und eine langfristige Abnahme sichern wollen. Das heißt, international passiert sehr viel im Bereich Geothermie. Das wird weiter wachsen. Friedrich Merz hat gestern, glaube ich, gesagt, dass er die Windenergie ja nur eine Übergangslösung ist, bis wir die
Fusionsenergie haben. Gestern hat er schon wieder gesagt. Haben.
Ja, meine ja. Güte. Bis wir die Fusionsenergie haben. Ich glaube eher, Windenergie ist die Übergangslösung für Geothermie, weil die könnte wirklich ein Gamechanger werden, wenn man sehr tief, sehr günstig bohren kann. Wie auch immer, das Risiko ist natürlich noch sehr groß bei der Geothermie. Genehmigungsprozesse sind relativ aufwendig, international. Da braucht es natürlich noch einiges, bis das fliegen kann. Und das gilt auch in Österreich. Es ist ja schon ewig lang in Diskussion, dass es eine Anpassung des Mineralrohstoffgesetzes braucht, des Minrox, des Wasserrechts braucht. Und irgendwie scheint mir, geht da relativ wenig weiter. um diese rechtlichen und regulatorischen Hürden auch abzubauen. Es scheint da das Wasserrecht ein großer Streitpunkt zu sein, ein interministerieller Kampf, der ausgebrochen ist. Wäre schade, wenn wir uns um diese Möglichkeit berauben und da nicht wirklich vorwärts kommen. In Österreich geht es bei Geothermie weniger um Stromerzeugung, denn um Wärme, entweder direkt oder gekoppelt mit Wärmepumpen, ist es halt ein wesentlicher Faktor, um das Gas in der Fernwärme loszuwerden. Deswegen brauchen wir da unbedingt nächste Schritte und Fortschritte.
Das ist übrigens auch wieder so ein Fall, ne? Geothermie, also finde ich eine super Entwicklung, das interessiert mich brennend, aber bei der Geothermie ist es ja auch so, die gleichen Leute, die unbedingt in Europa Fracking machen wollen, haben wahnsinnig Angst davor, dass Geothermie Erdbeben auslöst. Hm. Das ist ja die gleiche Technologie. Also es ist schon, gibt schon ein bisschen weiterhin aberwitzige, und diese Debatte werden wir, je besser das läuft, nochmal, mark my words, erleben in den nächsten Jahren, wie gefährlich Geothermie ist.
Sicher. Mhm.
Ich glaube, die Windenergie ist gekommen, um zu bleiben. Keine Übergangstechnologie. Mein Fundstück ist nicht Geothermie, sondern bezieht sich auf Geopolitik. Und zwar dieses Buch, es heißt Nach dem Westen, des Politikwissenschaftlers Daniel Mawetzki. Ein, wie ich finde, exzellentes Eintauchen in die geopolitische Verfasstheit der Welt. Und weil der Autor die Perspektiven wechselt, weil er uns erläutert, wie in anderen Regionen über den Westen nachgedacht wird, und er deutet auch an, wie eine Welt nach dem Westen ausschauen könnte. Und zwar meint er dieses Nach in einem doppelten Sinne. Einerseits, dass die Welt nach dem Westen nicht mehr politisch und ökonomisch vom Westen dominiert oder bestimmt sein wird, aber auch, dass sie vom Westen geformt wurde und mit ihren industrialisierten kapitalistischen Nationalstaaten. Dazu ein Zitat noch zum Abschluss. Weil China so sehr von der Globalisierung und der bisherigen Handelsordnung profitiert hat, ist es daran interessiert, diese Ordnung aufrechtzuerhalten. Die USA, die über diese Ordnung ihr Mächtiges gegenüber China mit erschaffen haben, sind eher geneigt, sie aufzugeben. Die Ironie unserer Tage, dass in wirtschaftlicher Hinsicht der Westen revisionistischer wirkt als ein chinesischer Herausforderer, der gerne mit diesem Adjektiv beschrieben wird. Deswegen mag es sein, dass die Welt nach dem Westen eine sein wird, die der alten gar nicht so unähnlich ist, nur dass der Westen an ihr immer weniger teilnimmt. Ja, da steckt, glaube ich, viel Stoff für Diskussionen drin. Die Links zu den Fundstücken finden sich wie gewohnt in den Shownotes. So, wir sind jetzt schon wieder, die eine Stunde schon wieder deutlich überschritten. Das war's für heute. Christian, vielen Dank für das gute, kurzweilige Gespräch.
Sehr gerne.
Und Christoph, dir auch besten Dank.
Danke, Frederik.
Macht's gut. Tschüss.
Und danke auch an die treuen Hörerinnen und Hörer, und bis zum nächsten Mal bei Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.